Der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Das ist schon ein paar Jahre her, dass der Journalist und Autor Bastian Zick mit dieser düsteren Diagnose den Erfolg seines Lebens gefeiert hat. 6 sprachkritische Bücher hat er verkauft, über 3 Millionen Leserinnen und Leser gefunden und damit zumindest eines bewiesen, nämlich dass Sprachkritik oder vor allem die Diagnose des Sprachverfalls wirklich Pop ist oder wahnsinnig populär ist. Ein Volkssport. Älter als Fußball, vielleicht sogar der älteste überhaupt. Der Meinung ist möglicherweise mein heutiger Gast Philipp Kraut, Germanist an der Humboldt-Uni in Berlin und mir heute hier als Sprachkritik-Kritiker zugeschaltet. Fühlen Sie sich richtig beschrieben?
Vielleicht schon, ja. Aber man muss dazu sagen, dass die professionell betriebene Sprachwissenschaft, dass diese ganze Wissenschaft eigentlich Sprachkritik-Kritik auch betreibt. Denn wenn man jetzt die Sprachgeschichte empirisch untersucht, sieht man ja Sprachwandel und auch ganz drastischen Sprachwandel immer.
Jetzt haben Sie sich schon auf die sozusagen coole Beobachterposition zurückgezogen, auch die wissenschaftliche Position. Ein Kollege von Ihnen hat auf Blue Sky berichtet, dass immer mehr seiner Studierende die Befürchtung äußern würden, die deutsche Sprache sterbe aus. Begegnet Ihnen so eine Art von Sprachpessimismus auch, also entweder im Alltag oder an der Uni? Also diese These mit dem Deutschen geht's vor die Hunde, es kann niemand mehr so richtig.
Ja, ich glaube, da muss man trennen zwischen Sprachpessimismus. Also man kann ja auch manche Aspekte des Sprachwandels kritisieren und manche aber gut finden. Und dann irgendwie wirklich dieser apokalyptischen Position, dass die deutsche Sprache ausstirbt. Und das höre ich tatsächlich so nicht. Und ich wundere mich auch, dass junge Leute da in der Uni darauf kommen. Es gibt natürlich Sprachen, die aussterben, aber das Deutsche ist ja eine sehr, sehr viel gesprochene Sprache. Und an der Uni gibt es eigentlich diesen Maximalvorwurf nicht. Da geht es dann um redaktionelle Feinheiten, also dass man dann die Sprachverwendung anpasst, wenn man jetzt einen Aufsatz schreibt und dann sich bei einem bestimmten Sammelband bewirbt oder bei einer Zeitschrift, dass man dann sprachlich das anpasst oder so, oder je nach AdressatInnenkreis. Da gibt es auch Sprachkritik, aber die ist viel reflektierter. Auf Social Media ist es natürlich sehr drastisch, sehr oft.
Ja. Geben Sie mal ein Beispiel, was lesen Sie dort oder was begegnet Ihnen da?
Wenn jetzt zum Beispiel so Alltagsbeobachtungen beschrieben werden auf Social Media, also irgendwelche Werbebotschaften oder Labels, dann gibt es da oft gleich solche Ausdrücke wie, diese Rechtschreibung wäre grausam oder grässlich. Oder das triggert bei mir den Rechtschreib-Nazi. Also es sind sehr emotionalisierte Bilder und Metaphern und eine sehr emotionalisierte Sprache, die da verwendet wird.
Da kommen wir später auch noch drauf. Was ich interessant finde, dass Ihnen diese Art ja auch emotionalisierter oder pathetisch vorgetragener Sprachkritik eben nicht nur auf Social Media beispielsweise begegnet, sondern auch in den Texten, mit denen Sie sich als Germanist, der Sie sind, beschäftigen. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt ja im 19. Jahrhundert. Sie beschäftigen sich zum Beispiel mit Jakob Grimm ganz viel. Was sind denn das für Texte, wo Sie so Art Sprachverfallskritiken finden aus der Zeit?
Also das sind oft wissenschaftliche und gelehrte Texte, wobei man da auch wieder differenzieren muss. Also Jakob Grimm, und das hat der Germanist Steffen Martus mal sehr schön formuliert, ist ein moderner Traditionalist. Also er schaut einerseits in die Sprachgeschichte zurück, andererseits möchte er aber auch bestimmte Entwicklungen der eigenen Sprachgeschichte in der eigenen Gegenwart beeinflussen. Und da spielt das Grimmsche Wörterbuch, also das deutsche Wörterbuch, was ja sehr umfangreich später geworden ist, eine Rolle. Also Jakob Grimm ist zum Beispiel bekannt dafür, dass er alte Fremdwörter im Deutschen sehr wertschätzt. Also sowas Uraltes wie Pforte von lateinisch Porta, das möchte er behalten. Aber dann so ganz moderne französische Einflüsse dann eher nicht. Und da richtet er dann auch seine Wörterbucharbeit drauf aus. Oder sowas wie die alte Frakturschrift, die man vielleicht noch kennt, von Büchern der eigenen Großeltern, also diese eckige Frakturschrift. Sowas findet Jakob Grimm eigentlich ganz grässlich und er möchte zu normalen lateinischen Buchstaben, also zur Antiqua-Schrift. Und da ist er ja sehr progressiv. Da sagt er tatsächlich, da hinkt Deutschland sehr hinterher. Alle anderen Länder drumherum hätten schon diese hässliche Frakturschrift abgeschafft. Also man sieht auch oft bei Sprachkritik eine Mischung von progressiven und konservativen Positionen.
Können Sie denn irgendwelche Ähnlichkeiten ausmachen zwischen der Sprachkritik, wie sie heute geäußert wird? Schauen wir uns vielleicht vor allem die Kritik am Sprachverfall an und der Sprachkritik, wie sie damals geäußert wurde. Gibt es da Parallelen? Gibt es da ähnliche Motive?
Das ist schwer zu sagen. Das sind ja auch politisch und gesellschaftlich ganz unterschiedliche Zeiten und Epochen. Bei Sprachwissenschaftlern des 19. Jahrhunderts ist oftmals relativ klar, was so die Vergleichsmaßstäbe sind. Also da wird dann zum Beispiel die Sprache Luthers sehr wertgeschätzt oder Goethes. Und bei heutigen Sprachkritiken ist oftmals gar nicht so richtig klar, wo man eigentlich hin zurück möchte. Also es wird ja heute zum Beispiel nicht gesagt, dass das Mittelhochdeutsche von Walter von der Vogelweide noch ein sehr gutes, viel flektiertes, grammatisch korrektes Deutsch war. Also solche sehr weit in die Vergangenheit zurückprojizierte Vergleichsebenen gibt es da nicht. Ja, und da würde ich mir manchmal wünschen, auch in der Gegenwart, wenn Sprachkritik geäußert wird, dass gesagt wird, was möchte man eigentlich? Möchte man die Sprache Thomas Manns zurück oder der 50er Jahre oder welche Aspekte? Aber oftmals wird ja einfach nur draufgehauen. Und das ist schon ein Unterschied, auch manchmal im Niveau der Sprachkritik.
Wenn wir eben dorthin wieder zurückkommen, also zu zeitgenössischen Formen der Sprachkritik. Sie haben einen Text geschrieben bei 54 Books, den ich ganz toll fand, das ist so ein Internetfeuilleton. Da beobachten Sie, dass Sprachkritik, also wie sie auf Social Media geäußert wird, oft mit einer Form von, Sie nennen das grammatische Empörung, einhergeht. Ja. Also Sie wollen damit sagen, dass das diese Sprachkritik oft sehr wuchtig vorgetragen wird. Sie haben die Selbstbezeichnung Rechtschreib-Nazi schon erwähnt. Woher würden Sie sagen, woher kommt diese Emotionalität?
Tja, das ist eine gute Frage. Also Sprache hat natürlich mit der eigenen Identität und Identitätsbildung zu tun, mit eigenen Bildungsbiografien. Und was dann auch noch oft dazu kommt bei solchen sprachkritischen Beiträgen, dass man ja auch so ein bisschen sozialen Gewinn daraus zieht, wenn man jetzt als Sprachkritiker auftritt. Also ein weiterer Begriff zur grammatischen Empörung wäre sowas wie grammatisches Prestige. Also man zeigt dann vielleicht, man hatte Latein in der Schule und man weiß, was ein Ablativus Absolutus ist. Und dann sagt man, ja, aber das Latein hat ja so eine schwierige, interessante Grammatik. Und jetzt sehe ich aber im Deutschen, dass komplexe Grammatik abgebaut wird. Ja, also das ist ein ganz bunter Blumenstrauß an Gründen, warum das irgendwie auch alles mit Emotionen verbunden ist.
Gehen wir mal weg von der Sprachkritik und hin zum Sprachwandel selbst. Ein Beispiel, das Sie in dem genannten Text bringen, ist der Verlust von Akkusativmarkierungen. Also, dass man nicht mehr sagt, einen Kaffee bitte, also Akkusativ, sondern dass man immer häufiger hört, ein Kaffee bitte. Da wird der Akkusativ einfach durch einen Nominativ ersetzt. Was passiert hier? Also wie würden Sie das als Sprachwissenschaftler beschreiben, was sich da abspielt?
Also der Akkusativ wird hier ja durch das einen, also en hinten markiert. Und wenn man jetzt aber schnell spricht, einen Kaffee bitte, dann ist manchmal diese Endung noch so ein bisschen drin, einen, also so ein bisschen gemurmelt, aber wenn man ganz schnell spricht oder gar nicht dran denkt, einen Kaffee bitte, da ist dann diese Endung komplett weg. Und ich finde das wirklich lustig, dass Leute sich extrem darüber aufregen. Also man sieht es dann vielleicht auf irgendwelchen Plakaten mal oder auf irgendwelchen Websites, dass es so falsch geschrieben ist. Aber die Leute machen sich meistens wahrscheinlich keine Gedanken darüber, dass das Prozesse sind, die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alt sind. Also weil im Germanischen schon der Akzent auf die erste Silbe des Wortes gefallen ist und dadurch andere Teile des Wortes weniger betont waren und dadurch dann auch grammatische Endungen abgebaut wurden. Also das ist ein ganz, ganz langwieriger Prozess. Und wir sehen natürlich jetzt in der eigenen Gegenwart Varianten. Also wir haben das Schriftdeutsch mit einen Kaffee bitte, aber wir haben auch das mündliche Deutsch, wo das denn fehlt. Und diese Variante oder diese Varianten, die deuten immer darauf hin, dass in der Sprache sich was tut. Vielleicht noch ein Beispiel. Ja. Früher hätte man ja gesagt, auf dem Wege, also das Dativ-E. Und das klingt auch noch ganz schön. Also ich finde manchmal auch ein bisschen archaisierende, veraltende Sprache auch ganz hübsch und so. Mhm. Aber daran kann man sehen, vielleicht vor 100 Jahren hätte man dieses Dativ-E noch mehr geschrieben und heute halt fast gar nicht mehr. Es sei denn, man will bewusst markieren, dass man altertümlich schreibt. Ja, und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und dieses mit dem einen Kaffee bitte ist nur eines von ganz vielen Beispielen, ja.
Und glauben Sie, dass in dem Fall die gesprochene Sprache auch die geschriebene Sprache verändern wird?
Ja, das war ja immer so. Also die geschriebene Sprache ist tendenziell konservativ und ich kann nicht genau sagen, wie lange es dauert, aber man kann interessante Forschungsprojekte eigentlich dazu auch betreiben oder vielleicht wurde es auch schon gemacht, indem man einfach mal alle Auflagen des Duden oder auch von Grammatiken des Gegenwartsdeutschen vergleicht und dann wird man sehen, dass alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte sich die grammatischen Beispiele auch ändern und das, was früher total verpönt war, dann auf einmal aber auftaucht als akzeptabel. Und ich finde das auch nicht immer schön, weil ich natürlich auch sehr viel alte Literatur lese und mein Sprachverständnis auch von klassischer Literatur geprägt ist. Aber ich akzeptiere das und finde das auch gut, dass es dann so auf einmal Varianten gibt, die man auch benutzen kann, auch wenn ich vielleicht jetzt selbst ein bisschen konservativer schreiben würde. Aber diese heftige Empörung, die verstehe ich dann halt meistens nicht.
Kommen wir nochmal auf Ihre Rolle als Wissenschaftler zurück. Sie haben es jetzt schon mehrfach gesagt, da ist der Sprachwandel für Sie einfach ein interessantes Phänomen, das Sie beobachten können. Es ist aber für Sie noch ein bisschen mehr. Es ist auch sowas wie eine, bereitet Ihnen ästhetisches Vergnügen. Und ein schlagendes Beispiel, das Sie selbst ausgegraben haben und das mir zumindest total unbekannt war, das ist die, man könnte sagen, denglische Dichtung von Kurt M. Stein oder Kurt M. Stein. Wer ist das? Und wie kamen Sie auf den Mann?
Ja, hochinteressant. Also ich war tatsächlich in den USA im letzten Jahr und hatte die Empfehlung eines Kollegen, ich soll doch da mal in Antiquariate gehen. Und dann war ich auch in einem Antiquariat und habe ein kleines hässliches Büchlein gefunden, an dem wahrscheinlich alle anderen vorbeigegangen sind. Aber der Titel war so interessant, Die schönste Language. Und da habe ich gedacht, das ist ein lustiges Sprachspiel mit Language und Language. Mhm. Und es ist ein deutsches Buch, das muss interessant sein. Und dann bin ich auf eine Gedichtsammlung gestoßen und Kurt M. Stein, der Verfasser dieser Gedichte, stammt eigentlich aus Thüringen und ist Ende des 19. Jahrhunderts nach Chicago gekommen mit seiner Familie und hat in seinem Umfeld erlebt, wie die Deutschen, die neu nach Amerika gekommen sind, auf einmal angefangen haben, ihre Sprache zu mischen, also die Muttersprache Deutsch anzureichern mit englischer Grammatik und mit englischen Wörtern und dann irgendwann einen Mischmasch geschrieben haben. Und super, super lustig. Ja. Man denkt ja immer, Denglisch ist etwas, was gerade Jugendliche oder so sprechen, aber es gab es auch in den 10er, 20er Jahren auch schon. Ja.
Genau, das muss man dazu sagen. 10er, 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ja. Da sind Gedichte wie dieses entstanden. Ich habe einen Kollegen, den Hendrik Heinze, gebeten, dass er mir was einliest von dem Stein. In dem Fall ist das eine Faustiade. Hören wir mal rein.
Zur Zeit, als es noch gab Country Fairs, da boarded in der Rear upstairs a doctor, wo schon alt und lame. Doc Faust war er, gecalled by name. Er war a smarter man, all right, but er war nie gesatisfied. Den ganzen Tag lang tut er kicken und wünscht, er wär a Frühlingschicken. Und eine Nacht, about 12, da hollert er, Mephisto, help!
Was gefällt Ihnen so gut an dieser Form des Denglisch?
Es klingt halt super modern. Also Doktor, wo schon alt und lame. Also das Wort lame, das kennt man ja nur zu gut aus der heutigen Jugendsprache. Und auch ein Kurt M. Stein hat es schon früher benutzt. Das finde ich einfach unfassbar witzig.
Ja, und es zeigt eben, dass man so Formen von sprachlicher Varianz, den Einbau eben von Anglizismen, dass man den sehr unterschiedlich lesen kann. Ja? Also entweder als Verballhornung des Deutschen oder als etwas, was wieder eine eigene ästhetische Qualität entwickelt.
Ja, genau. Und es wäre mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass man vielleicht auch Sprachkritik betreiben kann und dabei kreativ sein kann. Also mit dem Augenzwinkern und alles nicht so ernst nehmen, sondern vielleicht Kurt M. Stein, der auch sich ja lustig gemacht hat, so ein bisschen über sein Umfeld, dass der aber trotzdem das auf eine Art und Weise verarbeitet hat, die dann irgendwie wieder positiv und kreativ ist. Und also sowas wie, dass die deutsche Sprache immer schlechter wird oder immer sich mehr vereinfacht oder ausstirbt oder so, das stimmt hier ja ganz und gar nicht, sondern eine ganze Kaskade von Poesie wurde dadurch losgetreten. Und vielleicht sollten wir auch ein bisschen mehr so die positiven Seiten von Sprachwandel und Sprachmischung in den Blick nehmen.
Das empfiehlt Philipp Kraut, Germanist von der Humboldt-Uni in Berlin, mit dem ich über sprachliche Verfallsdiagnosen gesprochen habe. Herr Kraut, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, Dankeschön.